Wir dürfen beten. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Heute wollen wir weiterhin das Gebet des Herrn Jesu Christi für seine Jünger betrachten. Und zwar die Verse im Kapitel 17, Johannes Kapitel 17, die Verse 1 bis 8. Unser Herr und treuer Heiland, schenke uns in seiner Gnade immer wieder neu, dass wir mit ehrfürchtigem Staunen und mit Loben und Danken die große Barmherzigkeit des himmlischen Vaters und seinem Sohn, unserem Erlöser, erkennen dürfen. Die große Barmherzigkeit des himmlischen Vaters in seinem Sohn, unserem Erlöser. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Hier in diesem hohen priesterlichen Gebet des Herrn Jesu will uns diese unermesslich große Gnadengabe Gottes in einzigartiger Weise offenbar werden, und zwar durch ihn selbst, durch den die Gnade und Wahrheit geworden ist. Denn niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat auch Schluss über ihn gegeben. Soll uns immer wieder neu das frohmachende Evangelium von dem Gottheiland, unserem Erlöser, von dem Gottheiland, unserem Erlöser, überwältigend groß sein, wie es in dem Zeugnis der Schrift in 1. Timotheus 3, Vers 16 zum Ausdruck kommt. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist offenbart worden im Fleisch. Gott ist offenbart worden im Fleisch. Gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Schon im Lied des Mose wird von diesem Einzigartigen bezeugt, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun, ja alle seine Wege sind gerecht, ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Vollkommen ist sein Tun. Vor diesem unbeschreiblich herrlichen Gebet des Herrn Jesu, das wir heute Morgen betrachten dürfen, und vor seinem qualvollen Opfertod am Kreuz von Golgatha, verabschiedete sich dieser Herr von seinen Jüngern mit den Worten: Noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen. Und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen. Denn ich gehe zum Vater, so habt auch ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen. Und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. In diesem vollkommen ist sein Tun, wird uns die vollkommene Wesenseinheit zwischen dem himmlischen Vater und seinem geliebten Sohn bezeugt, ist er doch der, von dem geschrieben steht, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. In ihm. Kolosser 1. Diesem Allgewaltigen dürfen wir durch seine Gnade heute Morgen erneut lauschen, wie er nun mit seinem Vater in diesem Gebet spricht, und zwar in den Versen 1 bis 4. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Vater, die Stunde ist gekommen, sprach der Jesus Christus. Beim letzten Passamahl mit seinen Jüngern, als Judas hinausgegangen war, um ihn zu verraten, sprach Jesus: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Und Gott ist verherrlicht durch ihn. Wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, so wird auch Gott ihn verherrlichen durch sich selbst. Und er wird ihn sogleich verherrlichen. Was den Sohn und in gleicher Weise auch den Vater verherrlichen würde, war das stellvertretende und vollkommene Sühnopfer des Sohnes Gottes am Kreuz von Golgatha. Was hatte dieser von den Toten auferstandene Herr und Heiland seinen Jüngern bei seiner Erscheinung und damit auch uns gesagt, als seinen Nachfolgern gesagt, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und in dem Psalm von mir geschrieben steht? Da öffnete er ihnen das Verständnis, heißt es weiter, damit sie die Schriften verstanden, und er sprach zu ihnen: So steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tage aus den Toten auferstehen, und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern. Dieses Es ist geschrieben, worauf unser Herr immer wieder hinweist, ist für mich und für dich von einzigartig wichtiger Bedeutung, weil sich unser Glaube allein auf dieses geschriebene, von Gott gehauchte Wort gründet, das in Ewigkeit bleibt. Darauf dürfen und sollen wir uns als seine erlösten Kinder einzig und allein berufen, denn seine Worte, die Worte Jesu, die Worte der Heiligen Schrift, sind Geist und sind Leben. Sind Geist und sind Leben. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast, wird uns im Gebet des Herrn Jesu Christi bezeugt. Schon im Zeugnis Johannes des Täufers steht in Johannes 3 geschrieben: Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Dieser Herr Jesus Christus ist und bleibt der einzige Zugang zum Vater, wie es der Erlöser von sich selbst unüberhörbar in Johannes 14,6 bezeugt hat: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nur durch mich. Zu dieser seiner Vollmacht als Gottes Sohn gehört darum auch sein eindeutiges Zeugnis, das in Johannes 5 geschrieben steht: Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie hören, werden leben. So sprach nun der Herr Jesus Christus weiter zu seinem Vater in Vers 3. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wie lautete das Zeugnis des Apostel Petrus auf die Frage des Herrn? Petrus sprach: Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Ist das auch unser Zeugnis, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes? Aus lauter Gnade hatte Gott das Herz des Petrus für eine tiefere Erkenntnis des Herrn Jesu Christi durch Glauben geöffnet. Deshalb musste ihm der Herr Jesus antworten: Selig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Die Not vieler sogenannter Gläubigen besteht darin, dass sie die absolute Souveränität Gottes in der Erwählung derer, die der Sohn, den der Vater dem Sohn gegeben hat, nicht anerkennen, ja sogar bekämpfen. Das steht jedoch unumstößlich in Johannes 6, 37 bis 39 geschrieben. Dort bezeugt der Herr Jesus Christus eindeutig: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille Gottes, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat. Gottes untrügliches Wort bezeugt doch unmissverständlich, dass Gott selbst in seiner absoluten Souveränität uns zum rettenden Glauben befähigen muss. Wie das der Herr Jesus Christus in Johannes 7 gesagt hat: Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Der Mensch unter seiner Sünde versklavt und damit tot durch Übertretungen und Sünden, braucht notwendend das Ziehen des Vaters zum Sohn, wie geschrieben steht in Johannes 6, 44, und somit nach der allein wirksamen Berufung des Vaters sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu der ewigen Errettung schenkt. Er muss es tun. Denn ein geistlich Toter ist außerstande, die Stimme Gottes zu hören. Gott selbst muss ihn vom Tod erwecken und ihm ein neues Leben durch den Glauben an das Erlösungswerk seines Sohnes durch die Wiedergeburt schenken. Nach dem eindeutigen Zeugnis der Heiligen Schrift ist es demnach in Bezug auf das ewige Heil ein verhängnisvoller Irrtum, auf den sogenannten freien Willen des geistlich toten Menschen sein Vertrauen zu setzen. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen. Schon im Alten Bund, in Jeremia 31, steht nach Gottes Ratschluss geschrieben: Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen: Erkenne den Herrn. denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Denn ich werde ihre Missetat vergeben. Das ist der verheißene neue Bund, den Gott durch das vollkommene Erlösungswerk seines geliebten Sohnes, des Herrn Jesu Christi, in seiner Vorbestimmung und in seiner grundlosen Barmherzigkeit beschlossen hatte. Und in diesem neuen Bund gilt nun die Gläubigen durch die in ihnen wohnende, umgestaltende Kraft des Heiligen Geistes, und zwar aufgrund des einmaligen Opfertodes und des hohen priesterlichen Dienstes des Herrn Jesu Christi, freimütig und voller Dank in die Gegenwart Gottes treten, wie es in Hebräer 10, 19 bis 22 so wunderbar verheißen wird. Ewiges Leben gründet sich demnach auf die von Gott in seinem Erbarmen geschenkte Erkenntnis seiner Gottheit als Vater und der Gottheit seines Sohnes, dem Erlöser. Lasst uns durch die Gnade des Herrn erneut die unaussprechlich herrlichen Worte unseres Herrn und Heilandes zwischen ihm und seinem Vater recht vernehmen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Worum geht es zuerst dem Sohn des Höchsten? Um Gottes Verherrlichung. Um Gottes Verherrlichung. Und die bestand auch darin, den Erlösungsplan des Vaters, den er seinem geliebten Sohn übertragen hatte, auch wirklich in aller Konsequenz auszuführen. Der alles verändernde Siegesschrei des Herrn Jesu Christi am Kreuz von Golgatha, es ist vollbracht, leitete nach dem Willen des Vaters eine ganz neue Epoche ein. Das vollbrachte Werk des wahren hohen Priesters schaffte durch sein für Sünder vergossene Blut, die Grundlage des neuen Bundes mit Gott und damit die für die ewige Erlösung. So steht geschrieben, Hebräer 9, Vers 15, darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit, da sein Tod geschehen ist zur Erlösung, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Es ist vollbracht. Das gilt denen, die der Vater ihm gegeben hat, allen, die durch die Gnade des Vaters vor Grundlegung der Welt von ihm erwählt wurden. Und das weckt alles seine grundlose Barmherzigkeit, wie es absolut eindeutig in Gottes untrüglichem Wort Epheser 1, Verse 5 bis 7 bezeugt wird. Und diese Verse möchte ich mir gerne immer wieder einprägen. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft oder Kindschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in den Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Können wir dieses Wunder aller Wunder recht begreifen? Es ist vollbracht. Ist das durch die Wirksamkeit des Geistes aus Gott auch dein und mein Siegesruf? Es ist vollbracht. Will uns doch im Leben und im Sterben und in aller Ewigkeit zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten führen. Lasst uns durch Gottes Gnade weiter auf die Worte dessen achten, der sich in Offenbarung 1, Vers 8 selbst bezeugt, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Das ist der Herr Jesus Christus, dem im gesamten Universum alles unter seiner Herrschaft steht, von dem in Johannes 1, Verse 1 bis 3 geschrieben steht: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Dieser unaussprechliche und unermessliche Kyros spricht zu seinem Vater: Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Die ewige Herrlichkeit, die der Sohn Gottes vor seiner Menschwerdung hatte, wird hier mit der Herrlichkeit seiner Erhöhung verbunden, mit seinem willentlichen Menschsein auf Erden und seinem einmaligen und vollkommenen Sühnopfer für die Sünder. Als einziger Mittler zwischen den verderbten Geschöpfen und dem heiligen Gott kehrt der Herr Jesus Christus, der wahre Hohepriester, zu seinen Ursprüngen zum Vater zurück. Zu seinen Ursprüngen beim Vater zurück. Seine ewige Präexistenz bezeugt unser zum Vater aufgefahrener und wiederkommenden Herr in Offenbarung 1 in so wunderbarer und tröstlicher Weise: Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende, und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Aus Gnaden dürfen die Gläubigen, die ihm der Vater gegeben hat, durch ihn leben von Ewigkeit zu Ewigkeit haben, und damit sind sie zugleich durch den Gott aller Gnade zu der ewigen Herrlichkeit in Jesus Christus berufen. 1. Petrus 5, Vers 10. Du bist, wenn du gläubig bist, das haben wir gelesen und gehört, zur ewigen Herrlichkeit in Jesus Christus berufen. Diese göttliche, allein wirksame Berufung, die in der Kraft Gottes durch den Glauben zum Heil bewahrt, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. In der Kraft Gottes bewahrt durch den Glauben zu dem Heil. 1. Petrus 5, 1, Vers 5. Unser Herr möge doch immer wieder unsere Ohren für das unaussprechlich herrliche Gebet unseres hohen Priesters öffnen, dass wir hören wie rechte Jünger, wenn der Jesus zu seinem Vater in Vers 6 spricht: Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein. Sie waren dein. Und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Was hat uns der Herr wirklich offenbart? Den Namen Gottes, in dem alles nach seinem ewigen Ratschluss beschlossen ist und damit auch nach seinem souveränen Willen zur Ausführung gelangt. Wem hat der Herr Jesus Christus diese seligmachende Offenbarung geschenkt, die du mir aus der Welt gegeben hast? Bekundet eindeutig der wahre Hohepriester Gottes. Erinnern wir uns an die unmissverständlichen Worte des Herrn Jesu Christi aus Matthäus 11, 27. Dort steht geschrieben: Niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welcher der Sohn es offenbaren will. Die Herrlichkeit Gottes, die sich mit seinem Namen verbindet, kommt so wunderbar in 2. Korinther 4, Vers 6 zum Ausdruck. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat auch in unseren Herzen es Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das bedeutet, die Erkenntnis, dass Christus der fleischgewordene Gott ist, in dem allein das Heil beschlossen ist. Wie ist denn noch unüberhörbar in dem Zeugnis des Herrn Jesu Christi von seiner göttlichen Einzigartigkeit heißt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ihn zu kennen bedeutet demnach Gott zu kennen. Und diese Herzenserkenntnis, die der Sohn schenkt, offenbart den Jüngern so segensreich, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Wie es der Jesus Christus in Vers 7 sagt. Damit wird von denen, die der Vater ihm in seiner absoluten Souveränität gegeben hat, die unermesslich große Barmherzigkeit Gottes mit den Worten bezeugt, sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Darum dürfen sich die Seinen mit dem untrüglichen Wort Gottes trösten, Römer 14, Vers 8, denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Wir gehören dem Herrn. Nun die Verse 6 bis 8. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Von den Seinen bezeugt der Herr als der Unwandelbare, dass sie wahrhaft erkannt haben und dass sie das Wort bewahrt haben. Beides kommt doch von wem? Von dem Urheber oder Anfänger und Vollender des Glaubens, dem Herrn Jesus Christus, wie es geschrieben steht in Hebräer 12, Vers 2. Es ist doch herrlich und zugleich wunderbar, überaus wunderbar, dass sich die Seinen auf das Zeugnis der Schrift in Epheser 2, 8 bis 10 stützen dürfen. Denn aus Gnade seid ihr errettet worden, durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus. Was bezeugt darum auch der gute Hirte von den Seinen? Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Andererseits sagt er jedoch von denen, die seine Worte nicht recht vernehmen oder verwerfen, ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Johannes 10, Vers 26, 27. Das lässt deutlich erkennen, dass Gott in seiner absoluten Souveränität seine Schafe erwählt hat, sodass sie in seiner Kraft an ihn glauben und ihm folgen können. Und das geschieht durch die wirkungsvolle Fürsorge des hohen Priester, des Heilandes, der ihnen sowohl das Wollen als auch das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen wirkt. Der in ihnen sowohl das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen wirkt. Was allerdings die Verantwortung des Einzelnen diesem Herrn gegenüber nicht ausschließt, dass sie als Gläubiger danach trachten, was des Geistes Gottes ist. Das heißt doch, dass man dem Wirken seines göttlichen Geistes in allem versucht, Raum zu geben und ihn nicht hindert, diesen lebendigen Geist aus Gott zu dämpfen oder zu betrüben. Der Jesus sagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Das meint die gesamte Offenbarung in seinem göttlichen Wort über die Rechtfertigung aus Glauben und die sich daraus ergebende, von Gott geforderte Heiligung der Gläubigen. Und das wiederum in der erwartungsvollen und frohen Abhängigkeit von ihm, der alles in seinen allmächtigen Händen hat. Denn, sagt der Herr Jesus Christus in Johannes 15,5, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Der Herr möge darum in seiner Gnade uns die Worte unseres hohen Priesters in unser Herz einprägen. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Sie waren dein. Sie waren dein. Diese alles überwältigende Tatsache in der Auserwählung Gottes vor Grundlegung der Welt kann man nicht mit Worten ausdrücken. Denn damit ist unabänderlich verbunden, dass Gott durch seine Erwählung vor der Schöpfung die Sein in das Buch des Lebens des Lammes eingeschrieben hat. Offenbarung 13,8, Offenbarung 17,8. So verheißt der Jesus Christus, als der Auferstandene von den Toten und der zur Rechten des Vaters erhöhte denen, die der Vater ihm gegeben hat, in Johannes 14, unübertrefflich, weil ich lebe, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das eindeutige Zeugnis der Schrift in 1. Korinther 6, Vers 17, sollte uns hoch erfreuen und zugleich auch in allem bestimmen. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Ein Geist mit ihm. Wie heißt es darum über das neue Leben im Geist? Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So bezeugt der Herr Jesus Christus, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Sind Geist und sind Leben. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.